Kennst du das? Du willst ruhig bleiben, liebevoll reagieren, aber dann passiert es wieder. Wut, Geschrei und Frust. Ich kenne das. Ich wollte es anders machen, aber in stressigen Momenten war ich wie gefangen. Vielleicht geht es dir genauso. Du liebst dein Kind, aber fühlst dich oft überfordert. Dein Wunsch nach Frieden und die Realität klaffen auseinander. In unserem Elternkurs Verbinden statt Schimpfen lernst du, hinter das Verhalten deines Kindes zu schauen, deine eigenen Gefühle zu regulieren und Konflikte nicht mehr als Machtkampf, sondern als Einladung zur Verbindung zu sehen. Dabei wirst du auch Gott tiefer in deinem Herzen fassen, denn die Sehnsucht nach Bindung ist das, was er in uns hineingelegt hat. Unser Kurs startet am 13. März 2025. Melde dich jetzt für die Warteliste an und sichere dir ein kostenloses Webinar und einen Rabatt. Mehr Infos und die Anmeldung findest du auf inbindung.de/elternkurs. Du musst das nicht alleine schaffen. Wir begleiten dich. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei Inbindung, dem Podcast Nummer 1 für bindungsorientierte Elternschaft mit christlichen Werten. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute begrüße ich einen Gast im Studio, Traumatherapeut Carsten Sewing, und mein Name ist Anna Born. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Kindheitstraumata und ihre Folgen, Heilung im Erwachsenenalter. Und wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist. Jetzt geht's los. An dieser Stelle erstmal eine ganz wichtige Info. Der Elternkurs Verbinden statt Schimpfen hat jetzt seine Türen offen für die Anmeldung. Auf unserer Homepage findest du mehr Informationen dazu. Und jetzt, lieber Carsten, möchte ich dich wieder begrüßen in unserem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist und wir uns ein spannendes Thema anschauen können. Carsten, du bist Traumatherapeut, Gründer der Live-Gemeinschaft, Paarberater, Heartsync-Begleiter und du hast auch viele Projekte, an denen du mitwirkst. Und heute sprechen wir nochmal über das Thema Trauma. Was fasziniert dich an diesem Thema besonders?
Zum einen fasziniert mich daran, dass es, weil es ein Teil meines eigenen Lebens ist. Ich weiß, was es heißt und dadurch kann ich mit Menschen an der Stelle gut arbeiten und ich weiß, was sie empfinden. Mhm. Und das Zweite ist, als ich meine Ausbildung darin machte, neben den anderen, war es wie für mich wie ein Augenöffner, weil ich mehr verstand und Dinge, die vorher keinen Sinn ergeben haben, haben dann mit einmal einen Sinn ergeben. Und das war ein Eye-Opener, wie man so schön sagt. Mhm.
Ja, sehr spannend, sehr interessant. Du kannst bestimmt ganz viel berichten aus eigener Erfahrung und aus deiner Arbeit. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie Kindheits- und Jugendtraumata aussehen können, wie sie entstehen. Und vielleicht klären wir jetzt nochmal die Definition allgemein zu Trauma.
Du meinst, wie das entsteht?
Wie es entsteht oder was bedeutet das denn, wenn man von Trauma redet?
Mhm. Also wir können im Prinzip uns so vorstellen, ich versuche das mal kurz zu skizzieren. Wir brauchen eine gewisse Grundspannung in unserem Leben, um gut leben zu können. Also wenn wir dauernd im Schlafzustand wären, wäre das nicht sinnvoll. So, auch eine gute Grundspannung ist positiv. In dem Moment, wenn wir in eine Unsicherheit kommen, wenn also dann, dann geht unser Stresspegel nach oben. Und das Erste, was passiert, ist, dass wir von unseren Körperreaktionen reagieren. Das heißt, Blutdruck steigt, Atmung wird schneller. Und also die Muskeln spannen sich an. Und wir kommen in eine Situation, wo wir angespannt sind. Also wir reagieren vom Körper her. Das ist unser Nervensystem, was als Erstes reagiert. Das Zweite, wenn diese Unsicherheit kommt, ist, dass unser Bindungssystem anspringt. Das heißt, die Frage, gibt es irgendjemanden in meinem Umfeld, der mich sichert? Gibt es irgendjemanden, der mir helfen kann? Und das machen wir instinktiv. Also dann gucke ich mich um, ich suche danach, wer ist jetzt für mich, wer sichert mich? Wir versuchen, Kontakt aufzunehmen. Es ist eine Variante. Mhm. in einer traumatischen Situation versagt dieses System. Das heißt, es existiert keiner, der mich sichern könnte. Mhm. Der Stresspegel geht weiter nach oben. Dann kommt
also ich habe das Gefühl, dass es niemanden gibt.
Genau, ich kann mich an keinen wenden, mhm. keinen Menschen wenden. Es kommt keiner auch mir zur Hilfe. Und dieser sogenannte Fluchtkampfimpuls, mhm. also Hormone werden ausgeschüttet, das kommt auch vorher schon, Adrenalin. Später wird Noradrenalin, Cortisol ausgeschüttet. Und der Fluchtkampfimpuls, der dann entsteht, also dieses, ich bedeutet, ich kann nicht in einer traumatischen Situation, ich kann nicht fliehen, ich kann auch nicht kämpfen. Mhm. Und das führt an der Stelle, häufig ist das gepaart mit mehreren Begriffen. Menschen, die das erlebt haben, sagen oft, ich habe mich entweder hilflos gefühlt oder ohnmächtig, mhm. ich habe keine Macht gehabt, etwas zu tun, keine Hilfe kam, hilflos und ich war ausweglos in der Situation. Und das führte zum sogenannten Einfrieren, mhm. wo wir dann Situationen, ich sag's mal, wir lassen sie über uns ergehen. Wir lassen sie über uns ergehen. Mit einmal ist dann, manchmal fehlen uns dann auch vielleicht ein paar Sekunden oder manchmal auch Minuten. Nach Unfällen kennt das mhm. vielleicht der ein oder andere auch.
Ja, das hat man schon mal gehört.
Oder wenn man sich in den Finger schneidet, erst in dem Moment, wenn ich drauf gucke, tut es weh und vorher ja. habe ich es gar nicht gemerkt. Das sind alles Folgen, die ganz harmlos natürlich sind. Aber das bedeutet eben stressige Situationen. Wir haben eine Situation, die mit Stress gekoppelt ist. Wir haben eine Situation, wo das Bindungssystem versagt und wo Hilflosigkeit und Ohnmacht zusammenkommt.
Man fühlt sich ausgeliefert.
Genau, kannst nichts tun und nichts passiert. Und dann kann man davon reden, dass man von einer traumatischen Situation spricht.
Mhm. Okay, wie zeigt sich denn so ein Trauma im Erwachsenenalter? Was sind so Merkmale? Du hast schon gesagt, es wirkt sich auf den Körper aus. Welche Folgen hat es noch?
Also wir müssen hier unterscheiden zwischen den sogenannten Monotrauma, also wenn wir einen Unfall haben mhm. oder ähnlichen Dingen. Ich würde jetzt den Schwerpunkt mehr auf das Komplexe mehr legen, also auf das, was wir in den sogenannten Entwicklungstraumata mhm. erleben. Was häufig mit dazu gehört, ist, dass wir etwas entwickeln, wie dass wir einen hohen Stresspegel in uns spüren. Mhm. Also Menschen, die mit komplexen Traumata unterwegs sind, sagen, also wenn man ihnen die Frage stellt, kannst du gut entspannen? Dann werden die fast alle sagen, nein. Mhm. Weil zu ihrem Leben, das Leben war unsicher in Teilen und bedrohlich, lebensbedrohlich empfunden, subjektiv. Und das heißt, ist eine gewisse Grundspannung in meinem Leben gehört dazu, weil ich weiß nie, wann kommt aus welcher Ecke jetzt die nächste Bedrohung.
Ja.
Da wir uns aber daran gewöhnen, merken wir diesen erhöhten Stresspegel gar nicht. Es ist ja normal.
Mhm. Kann es sein, dass es Menschen sind, die dann im Erwachsenenalter sehr einfühlsam auch sind oder sehr viel, sehr spüren, was der Gegenüber braucht oder
das
andere Menschen
sein.
Und dann schon ja, das Bedürfnis des anderen stillen, damit alles harmonisch bleibt?
Kann eine Folge sein. Manchen ist vielleicht
das würde
auch der
man
Begriff,
jetzt gar nicht negativ so nee. Auslegen. Mhm.
Manchen ist vielleicht auch der Begriff der sogenannten Hochsensitivität
ja.
ein Begriff. Da gibt es auch manchmal Verquickungen mhm. zum Thema Trauma. Weil manches davon ist auch erlernt und mhm. war überlebensnotwendig, eine ja. hohe Sensitivität an den Tag zu legen. Lieber beobachte ich und scanne wie ein unsichtbares Radar mhm. sozusagen die ganze Gegend und läuft natürlich unbewusst, steuere ich ja nicht. Also das ist eine. Ein typisches Symptom für komplexe Traumafolgen sind, also wie Verhaltensweisen sind, ist, dass Menschen sagen, es war so bedrohlich, dass ich versuche, alles in meinem Leben zu kontrollieren. Das heißt, Kontrolle ist etwas extrem Wichtiges. Ich möchte nie wieder das erleben. Und damit kontrollieren sie sich, ja. sie kontrollieren Partner oder Partnerinnen, sie kontrollieren ganze Systeme wie die Familie. Mhm. Und manchmal kriegt man auch die Rückmeldung, dass man dann sagt, wieso, ich kontrolliere doch gar nicht. Aber Kontrolle war für einen weiten Teil des Lebens extrem wichtig. Und Kontrollverlust die Kontrolle wieder verlieren beziehungsweise nicht gut funktionieren zu können, ist etwas, was viele Menschen da berichten. Nebenbei gibt es dann natürlich Symptomatiken, die man abfragen kann. Wie Panikattacken, Angstzustände, Zwänge, selbstverletzendes Verhalten, sogenannte innere Diskussionen, wo man in sich verschiedene Stimmen trägt oder sich, ich bin doch nichts wert, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen.
So,
solche Dinge, die nicht hörbar.
Negative Glaubenssätze,
die ja, in einem die können damit eine Rolle spielen, die können, aber ist nicht das Gleiche. Mhm. Und oder auch zum Beispiel Impulsdurchbrüche. Also mit einmal kann ich mich nicht steuern. Viele berichten, dass sie sagen, auch als Eltern dann, ich will das gar nicht, aber ich fühle mich wie fremdgesteuert. Mit einmal taucht ein, als wenn es ein anderer Teil in mir gibt, der völlig ausflippt und ich kriege das überhaupt nicht zusammen. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Wenn sich das wieder beruhigt hat, bin ich wieder anders unterwegs. Das fühlt sich ganz komisch an. Und die können diese ganzen Sachen neben Depressionen, neben Suizidgedanken natürlich auch, Bindungsgeschichten, da gibt es noch eine Reihe von mehr, sind alles Symptome, die dazu beitragen, also sein können, dass es eine Traumatisierung ist. Ich sage bewusst, bitte keine Eigendiagnose machen. Es reicht nicht aus zu sagen, ich habe depressive Stimmungsschwankungen, dann bin ich traumatisiert. Das ist eine nicht zulässige Ableitung. Und man sollte auch keine eigenen Diagnosen erstellen. Das kann keiner, der darin nicht ausgebildet ist.
Also es sollte eine Fachperson abklären.
Unbedingt.
Okay, wenn ich jetzt solche Situationen in mir wahrnehme, Symptome in mir wahrnehme und dann merke, okay, ich sollte mir Unterstützung holen, wo kriege ich sie denn als Erwachsener? An wen wende ich mich da?
Also einmal ist es einmal die Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie, die sogenannte DEGPT. Die Internetseite, glaube ich, können bekannt gegeben werden. Dort kann man auf die Seite gehen. Dort sind auf Hinblick auf Kassenzulassungen im Bereich Trauma zertifizierte Traumatherapeuten hinterlegt. Meines Wissens bin ich ganz sicher, aber ich meine auch im Kinder- und Jugendbereich, glaube ich auch sogar. Eine andere Form ist die DAJEB, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung. Da gibt es Beratungsstellen, wo man sich zumindest hinwenden kann. Und das ist der erste Schritt. Oder ich gehe zum Arzt oder ich gehe zu einem Therapeuten. Es ist, glaube ich, gut wichtig, wenn ich zu einem Psychologen gehe, was auch eine Möglichkeit wäre, dann auf jeden Fall nachzufragen, hat derjenige eine umfassende Traumaausbildung? Weil ein normaler Psychologe kann keine Diagnose im Hinblick auf Trauma stellen.
Okay, die Gefahr wäre, dass du dann anders behandelt werden wirst.
In jedem Fall ist, weil Verhaltenstherapie und analytische Therapie oder ähnliche Dinge helfen dort nicht.
Okay. Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist ein wertvoller Hinweis. Wir verlinken das auch in der Beschreibung, damit ihr das wiederfinden könnt. Du hattest beim letzten Mal, als du hier warst, von deiner Geschichte erzählt. Und du hast auch erwähnt, dass dir der Glaube sehr geholfen hat. Was denkst du, welche Rolle spielt der Glaube in dieser Dimension Traumabewältigung?
Ja, ist immer die Frage, du fragst mich ja jetzt, weil wenn du jetzt einen weltlichen Therapeuten fragen würdest, der würde so dir die Antwort geben und sagen, Jesus ist eine Ressource und die Psychologie weiß mittlerweile darum, dass Glaube auf der einen Seite kann krank machen, es gibt Systeme, die krank machen sind, aber Glaube kann genauso auch gut heilende Funktion haben, also stützen.
Hoffnung spenden.
Genau, und es ist eine Kraft, auf die ich setze. Jetzt bin ich persönlich, jetzt fragst du mich, und ich persönlich habe eine Beziehung zu Jesus und zu diesem lebendigen Gott. Und einmal habe ich selbst darin Heilungsschritte erfahren. Und bei uns ist es zum Beispiel so, wir machen christliche Traumaberatung und Therapie. Und das heißt, wir binden ihn, Jesus oder Gott, automatisch mit ein. Weil jetzt habe ich ja vorhin gesagt, wir werden ja in Beziehungssystemen verletzt. Das heißt, das Bindungssystem versagt. Und dann kommen diese ganzen dummen Sachen, die dann alle passieren.
Menschen fügen Menschen Verletzungen.
Genau, was dann passiert. Und die Vorstellung, die Beziehung zu diesem Gott, der mich sieht, der mich lieb hat, der meine Würde wiederherstellen möchte mit dem, was kaputt gegangen ist. Das ist eine Perspektive, die ist unglaublich wertvoll. Das ist wie so ein Gefäß, was wir auf den Boden schmeißen. In Seminaren mache ich das dann manchmal, würde ich jetzt hier nicht machen. Aber man könnte sich so vorstellen, so ein Teller, der zerplatzt in 1000 Sprünge. Und jede einzelne Scherbe ist es wert, wieder zusammengesetzt zu werden. Jesus wird, das ist meine Erfahrung in der Praxis, wir Menschen neigen manchmal dazu, uns mit zu wenig zufrieden zu geben oder schnell das Zusammenkehren, bloß schnell alles zusammenkehren, nicht aushalten, bloß weg damit. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei Jesus läuft es anders, sondern er sieht jeden einzelnen Splitter und möchte in uns so dieses Wachrufen, schau mal, das ist passiert mit dir. Und das ist es wert, sich anzugucken. Mhm. Und mir ist dieses kleine bisschen, ist mir ganz viel wert, wo wir Menschen drüber weggehen. Und das kittet er so buchstäblich so zusammen. Das geht nicht ohne meine Mithilfe. Mhm. Also die Hilfe, die einfach so vom Himmel fällt, habe ich noch nicht erlebt, sondern es braucht immer dieses Mitgehen desjenigen, der betroffen ist.
Wie sieht das aus?
Mir Hilfe zu holen, mich auf eine Reise zu begeben, eine Entdeckungsreise. Wie bin ich zu dem geworden, zu der geworden, die ich heute bin? Wie bin ich geprägt worden? Was hat mich verletzt? Was habe ich für Mangel erlebt? Was hätte ich eigentlich gebraucht? Und diese Sehnsucht, also es braucht dafür immer einen, würde ich sagen, einen Coach an der Seite oder einen Therapeut oder Therapeutin, die dann vielleicht anspornt und sagt, bleib dran, weil ehrlich gesagt, ja, es ist ein langer Weg und es braucht einen langen Atem und es braucht an der Stelle immer wieder Ermutiger, die uns auf den Weg zurückbringen und sagen, du wirst die Ernte einfahren. Du wirst Veränderung erleben, du wirst Dinge werden sich entdecken. Aber dazu gehört natürlich manchmal, wenn ich Dinge erstmal sehe, dann tun sie auch weh, solange ich sie nicht gesehen habe.
Und wenn man es so lange auch weggesperrt hat.
Genau, haben sie vielleicht einen Einfluss, aber ich konnte es überhaupt nicht zusammenbringen. Und dieser Weg, ich kann nur einfach sagen, der lohnt sich, aber er braucht einen Atem, er braucht Kontinuität, er braucht, und wenn da Jesus mit hineinkommt, der buchstäblich, müssen wir uns so vorstellen, er geht Schritt um Schritt und Menschen sind in diesen bedrohlichen Situationen nicht da gewesen. Aber er kennt es und er geht mit uns durch solche Situationen hindurch. Und das geht aber nur in der Bearbeitung. Nicht einfach nur, naja, ich habe Jesus und dann läuft's. Das ist ein Irrtum, den ich eigentlich, kann ich nur vorwarnen.
Ja, das hört man ja auch oft. Weil das, du musst nur genug beten.
Genau, und das passiert eben, reicht eben nicht. Reicht das? Ich könnte noch mehr erzählen. Also, weil das.
Ja, ich finde es eine schöne Vorstellung, dass du sagst, Menschen waren nicht für dich da in dem Moment, aber es gab jemanden, der das gesehen hat. Der weiß, wie du dich gefühlt hast und. Er war auch dabei, er war mit dir und gibt dir jetzt auch die Stärke, sich das nochmal anzuschauen und das zu überwinden, diese Traumata.
Und auch um da vielleicht nochmal auch die Angst zu nehmen. Das heißt nicht, dass ich alles, was ich erlebt habe, wieder hervorkramen muss. Das ist nicht nötig, sondern es reichen bestimmte Dinge. Aber man kann nicht im Vorfeld wissen, was es ist. Denn sonst hätten wir es nicht wegpacken müssen.
Ist gut, dass du sagst, weil viele. Wenn das irgendwie vorgeburtlich war, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, und die Eltern jetzt vielleicht nicht mehr leben und man da nicht mehr nachfragen kann, dann weiß man, viele Dinge weiß man vielleicht gar nicht, die dazu geführt haben.
Genau.
Und du sagst, es ist nicht unbedingt notwendig, alles zu wissen.
Genau. Und wir Menschen haben ja auch einen natürlichen Schutz, also Schmerzvermeidungsmechanismus. Wir möchten da auch nicht gerne ran, was auch völlig verständlich ist. Denn wer hat denn Lust, sich das Ganze nochmal wieder anzugucken oder zu spüren? Und auch da ist Jesus wieder eine Ressource, weil er wieder und nicht nur eine Ressource, sondern ich hab das auch leibhaftig erlebt und erlebe es in der Arbeit mit Menschen, mit denen ich arbeite, wo sie merken, ein Teil puffert Jesus davon ab. Er trägt es mit. Mhm. Ich kenne das. Die Traurigkeit, die Scham, das Alleingelassenwerden, ja. Das Verletztwerden, was dann eben dort ist.
Also wir sind nicht allein.
Genau.
Danke, Carsten. Vielleicht kannst du uns jetzt nochmal ein paar praktische Übungen oder Tipps mitgeben, wenn wir als Eltern merken, okay, wir sind gestresst, überwältigt. Gibt es da so Techniken, die wir sofort anwenden können?
Mhm, gibt es. Das Wichtigste, also einmal nochmal ausdrücklich, bitte nicht selber machen, Hilfe holen. Ja. Das ist mir wichtig, nochmal zu sagen. Wenn wir merken, wir werden überwältigt, oder dann hat das was mit diesem hohen Stresslevel zu tun. Wir sind, das kennen wir vielleicht, wir können nicht gut denken, wenn wir in hohem Stress sind. Also heißt, und die beste Möglichkeit, um Stress abzuleiten, ist Bewegung. Alle Formen von Sport ist super gut, um erst einmal schnell Stress abzubauen. Entspannung. Da kann natürlich auch zum Beispiel einfach still sein und vor Gott sein, eine Sache sein. Oder Atemtechniken, ruhig in den Bauch einzuatmen und wieder auszuatmen. Man sagt, es gibt eine Technik, die heißt 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen, halten und dann immer im Wechsel und das mindestens 11 Minuten. Wer das macht, senkt dauerhaft seinen Blutdruck.
Das heißt, mache ich das, wenn ich jetzt merke, ich bin jetzt schon gestresst, oder ist es hilfreich, das vorher schon zu machen oder im Laufe des Tages sich so...
Einmal am Tag kann man das auf jeden Fall machen. Und wenn man merkt, oft merken wir ja gar nicht, dass wir im Stress sind. Wenn es mir in dem Moment dämmert, ich kenne das manchmal auch, dann gehe ich in so einem schnellen Schritt irgendwie unter Dampf und dann zu merken, oh, langsam. Also es bewusst machen. Es beginnt ja immer mit der Bewusstwerdung. Und dann Tempo rauszunehmen. Oder mal einzuatmen.
Das heißt, wenn du gerade so getriggert wirst von deinem Kind oder von einer Situation, die dich so in Stress versetzt und du jetzt am liebsten ja richtig heftig reagieren würdest, erstmal vielleicht gar nichts zu tun.
Genau, und dann vielleicht sogar in dem Moment, auch wenn es klein ist, aber den Moment, den Raum zu verlassen, raus aus der Situation, bevor ich überreagiere, raus, atmen, konzentrieren, sich spüren, dass ich da bin. Manchmal hilft es auch, zum Beispiel sich so im Wechsel auf die Schulter zu klopfen, weil das hat neuronale Verbindungen, denn Stress geschieht im Gehirn.
Ja.
Und auch dies, sich zu beruhigen, so, es sind alles Formen.
Du hast ja auch Bewegung genannt. Also, genau. Ich habe dann manchmal, wenn ich merke, ich bin so wütend, dann habe ich gestampft oder stampfe dann.
Ja, kann man auch.
Weil ich kann jetzt nicht joggen gehen, ich muss auf meine Kinder aufpassen. Oder zusammen mit den Kindern rausgehen und sagen, wir gehen jetzt mal raus.
Das Stampfen würde ich vielleicht machen, wenn die Kinder nicht dabei sind.
Ja,
weil es kann verunsichern. Weil sonst können die das vielleicht verknüpfen.
Ja, so. Auf sich beziehen.
Genau, auf sich beziehen. Das wäre aber auch eine Möglichkeit. Genau.
Okay, gut. Jetzt sind wir schon am Ende der Folge. Ich würde gern nochmal fragen, dass du uns nochmal erzählst, ob du aus deinem Leben persönlich oder von deiner Arbeit her uns nochmal erzählen kannst, wie sowas im Erwachsenenalter heilen kann.
Wie es heilen kann?
Ja, hast du da etwas erlebt?
Ja, ich habe zum Beispiel was erlebt, wo jemand, der die sexuelle Gewalt erlebt hat und auch Bindungstraumata und also schwere Dinge erlebt hat, die Person konnte jahrelang zum Beispiel Gott nicht erleben. Und es gibt solche Schlüsselmomente. Manchmal frage ich mich dann auch, wie kommt das, dass die manchmal dann da sind und manchmal nicht. Aber ich kann mich an die Situation zum Beispiel bei einer Person gut erinnern, wo sie da saß und sie konnte zum Beispiel nicht sich vorstellen, dass Jesus sie liebevoll anguckt. Sie fühlte sich immer beschmutzt und beschämt. Und mit einem Mal war es möglich, dass sie so ein inneres Bild wie von Jesus vor sich hatte, der sie so liebevoll, ganz liebevoll, barmherzig anguckt. Und das hat ihr so viel Ruhe gegeben was wie so eine Trendwende auf ihrem Heilungsweg gewesen ist, weil sie merkte, ich bin nicht allein. Allein so ein kleiner Moment war eine Sternstunde.
Wunderschön. Ja, Heilung ist ein Prozess, der Mut erfordert, aber auch die richtige Unterstützung und wo der Glaube auch eine riesengroße Ressource ist. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Carsten.
Gerne.
Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir. Zum Thema Schuldgefühle als Mama. Wege aus der Mom-Guilt-Falle.